das finde ich auch ein Film, an den ich das total anschließt, dass man über die filmische Mittel diskutieren muss. Mhm. Und viele immersive, emotionalisierende Filme gehen darüber hinweg. Man muss erstmal halt irgendwie schlucken, man leidet mit, man ist auch vielleicht abgestoßen von halt Leichenbergen oder sonst was. Aber man reagiert auf vor allem der affektiven Ebene oder ärgert sich darüber, dass man affiziert wurde. Und das finde ich bei Zone of Interest das Tolle und auch irgendwie dann noch wegweisender, dass man immer sehr genau sagen muss, was dieses Mittel mit einem macht, mhm, und der Film einen herausfordert, das auch klar zu benennen.
Framing, der Filmpodcast von kritik.de.
Ja, dann herzlich willkommen zu Framing, dem Filmpodcast von kritik.de. Ausgabe 10 bereits. Mein Name ist Sigrid Ritzke. An meiner Seite heute ist zum einen Hanna Pilatzik. Hallo Hanna.
Hallo.
Und an dieser Stelle auch vielen Dank, Hanna, dass du uns die Räumlichkeiten für diese Aufnahme zur Verfügung stellst. Es ist das erste Mal außerhalb eines Festivals, dass wir hier wirklich in einem Raum sind.
Framing Central.
Framing Central, genau. Mal sehen, wie oft wir das hier noch besuchen. Wir sind ja aber nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Und ich freue mich ganz besonders, Sonja M. Schulz begrüßen zu dürfen. Hallo Sonja.
Hallo, hallo.
Sonja, du hast auch mal für kritik.de geschrieben, für längere Zeit. Vor allem hast du aber auch eine Dissertation veröffentlicht zum Thema NS-Film, auch schon vor langer Zeit bei Bertz und Fischer erschienen. Unter anderem deswegen habe ich dich heute eingeladen, weil wir über The Zone of Interest sprechen wollen. Aber erzähl doch vorher mal kurz, was hast du denn so getrieben in den letzten Jahren? Wir haben uns lange nicht gesehen.
Genau, und diese Dissertation oder überarbeitete Fassung kam 2012 raus. Und dann habe ich mich noch ein wenig weiter mit dem Thema beschäftigt, also Nazi-Retro-Film. Und habe dann aber gemerkt, nach gewisser Zeit, dass ich nicht mehr so intensiv mit dem Thema zu tun haben wollte, weil ich zu tief eingetaucht war und sich auch vieles ja immer wiederholt, filmstilistisch, und ich mir meine Kinoliebe verdorben hatte mit dieser Sorte Film und ich mit Kino radikal erstmal nichts mehr zu tun haben wollte. Also bin ich umgeschwenkt auf die Schreiberei, weil ich eigentlich immer Romane schreiben wollte. Und dann habe ich 2017 beschlossen, das sollte ich jetzt tun im Leben. Und dann habe ich einen ersten veröffentlicht, 2019. Und jetzt schreibe ich den zweiten, bin aber leider wieder in deutscher Geschichte angekommen, in der DDR. Deswegen dauert das alles länger. Das ist mein Tun gerade. Aber jetzt habe ich wieder meine Kinoliebe ist zurückgekommen, aber sehr vorsichtig und sehr zart.
Naja, das ist doch schön. Umso schöner, dass du hier mit uns redest heute. Bevor wir einsteigen ins Hauptthema, natürlich wie immer der Hinweis, dieser Podcast ist weiterhin Werbe- und Paywall-frei. Er verursacht aber durchaus Kosten, na gut, Zeit als Kosten. Es ist aufwendig, diesen Podcast vorzubereiten, zu produzieren. Deswegen, wenn ihr noch nicht Steady-AbonnentIn seid bei kritik.de, überlegt euch doch, ob dieser Podcast und alles, was sonst auf kritik.de stattfindet, euch einen kleinen Beitrag wert ist. Ein Kaltgetränk im Monat oder auch mehr. Es gibt ja drei Pakete auf kritik.de. Auf der Steady-Übersichtsseite könnt ihr UnterstützerIn werden. Und damit gehen wir über zu dem heutigen Thema. Wir wollen nämlich sprechen über The Zone of Interest, den neuen Film von Jonathan Glazer, nach über 10 Jahren nach Under the Skin. Und ich glaube, auch ungefähr 10 Jahre hat Jonathan Glazer mit den Vorbereitungen und den Recherchen dieses Films verbracht. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Martin Amis, teilt mit ihm aber, ich würde sagen, eher das Setting und eine Prämisse als jetzt wirklich eine Handlung. Handlung gibt es in dem Sinne nämlich nicht viel. Der Film läuft jetzt schon, glaube ich, wenn wir sprechen. Jetzt startet die zweite Woche, in der er im Kino ist. Es wurde schon viel über ihn geschrieben. Ich glaube, wir müssen nicht groß, riesig einleiten. Es geht um den Alltag des Lagerkommandanten Rudolf Höss und seiner Frau Hedwig, die gemeinsam mit ihren Kindern eine Villa bewohnen, die direkt anschließt an das Vernichtungslager Auschwitz I. Und diesen Alltag, den sehen wir da vorwiegend. Es gibt vielleicht einen Plotpoint, könnte man sagen, denn Rudolf Höss soll an einer Stelle versetzt werden von Auschwitz nach Oranienburg, was seiner Frau sehr missfällt, denn sie will ihr Paradies, wie sie es einmal nennt, diesen Garten und diese Villa auf gar keinen Fall verlassen. Ja, wir werden über die Produktion, über die Ästhetik des Films noch viel reden, aber vielleicht erst einmal die Frage, wo und wann habt ihr den Film gesehen und wie war so ein bisschen eure erste Seherfahrung? Was hat der Film mit euch gemacht? Hanna, vielleicht willst du mal anfangen.
Ja, ich habe ihn in Cannes gesehen, wo vorab ja sehr, sehr wenig nur über den Film bekannt war. Die deutsche Besetzung, also Sandra Hüller und Christian Friedel, waren bekannt. Und dass es halt eben diesen Roman gibt, The Zone of Interest oder Interessengebiet, was da auch auf Deutsch erschienen ist. Und neben dem Roman, der ja eine fiktive Dreiecksgeschichte erzählt, alles wahnsinnig überhöht, zwischen dem KZ-Kommandanten, der dort Paul Doll heißt, und seiner Frau Hannah, also ein jüdischer Name. Alles wahnsinnig überdreht und für die deutschen Verlage und auch den französischen Verlag eine Spur zu überdreht. Die haben sich geweigert, den Roman auf Deutsch herauszubringen. Kein und Aber, Schweizer Verlag ist dann eingestiegen. Und diese ganze Skandalgeschichte war das eigentlich, was ich vorher wahrgenommen hatte. Ich kannte Martin Amis als ziemlich überzogenen Satiriker auch und hatte dann ein bisschen Angst vor diesem Film, weil ich dachte, so eine saftige Dreiecksgeschichte, das klingt mir eher nach Oskar Röhler. Und was das nun halt im Film über Auschwitz zu suchen hat, ist eine Geschmacksfrage vielleicht und natürlich auch eine Frage des Könnens, wie man das inszeniert. Deshalb hatte ich da Bedenken und war dann unvorbereitet auf diesen Film schockiert danach.
Wie war das bei dir, Sonja? Wann hast du den Film gesehen?
Ich habe ihn vor einer Woche gesehen, in Berlin im York-Kino und hatte vorher versucht, nicht so viel darüber zu lesen. Eigentlich wollte ich nicht, aber dann wollte ich doch, als ich diesen Hype, ich sag's jetzt mal Hype, mitbekommen habe und dachte, jetzt interessiert es mich doch, wie das Thema weiterverfolgt wird. Und dann war ich erstaunt, dass er mich komplett kalt gelassen hat und versuche seitdem zu ergründen, warum.
Tja, das wollen wir doch hier auch mal tun jetzt in der nächsten halben Stunde. Bei mir war es, ich habe so ein bisschen beides gehabt. Ich habe ihn ja auch in Cannes gesehen. Fand da ein bisschen schwierig, den Film so ein bisschen losgelöst von diesem Festival-Trubel auch mitzubekommen, weil es natürlich dann nochmal viel darum geht, ist das jetzt irgendwie das neue Ding? Kann er eine Palme gewinnen? Irgendwie, man sieht ihn am gleichen Tag wie irgendwie zwei andere neue Autoren, Filmer und ihren neuen Werken. Und das fand ich dann so ein bisschen schwierig, so ein bisschen das davon abzukoppeln. Im Film wird ja auch dann vorgeworfen, dass er irgendwie ein bisschen sich sehr ausstellt in seine Originalität, wobei ich mich dann auch gefragt habe, kann er das eigentlich nicht tun, wenn er irgendwie auch eben in Cannes rezipiert wird? Und habe ihn mir jetzt aber gestern auch nochmal angeguckt. Und das war schon eine interessante Erfahrung, so ihn einmal zu sehen, sehr unvorbereitet, wie bei dir, Hannah, dann irgendwie viel drüber zu lesen, auch drüber nachzudenken und jetzt nochmal so ein bisschen das abzugleichen in einer Zweitsichtung. Ja, aber dann steigen wir doch mal ein bisschen ein. Ich habe mich am Anfang gefragt, also der Film beginnt ja mit so einem schwarzen Bildschirm, wo man erstmal nur Geräusche hört und eine Tonspur hört. Das wurde teilweise so ein bisschen gelesen als ein irgendwie erstmal wieder komplett das Bild polieren oder freimachen von allem, was man sich vielleicht bisher irgendwie vorgestellt hat und was man bereits im Kopf mitbringt an Bildern und an Assoziationen mit dem Thema Nationalsozialismus, Holocaust und Film. Wie ging das dir denn, Sonja? Hast du das Gefühl gehabt, du hast ja sehr, sehr viele Filme gesehen, die sich mit diesem Thema befasst haben. Hattest du direkt Bezüge im Kopf oder hast du das Gefühl, da passiert wirklich was Neues, was du bis jetzt noch nicht gesehen hast?
Ich sah ein schwarzes Bild mit einem sehr elaborierten Sounddesign und vielleicht habe ich da schon begonnen, mich irgendwie gelenkt zu fühlen und ein gewisses Abschlussgefühl zu entwickeln. Ich weiß es nicht, vielleicht ist er auch vorgegriffen. Möglicherweise war ich da aber auch erst noch neugierig. Ich habe mich jetzt aber nicht an irgendwas anderes erinnert gefühlt. Also, nee, keine Bezüge. Nur, ja, also der Film hat erst klar gemacht, gleich zu Beginn, dass der Sound eine große Rolle spielen wird. Vermutlich, und dass er einen anderen Ansatz wählen möchte als jetzt rein naturalistische Darstellung vielleicht oder andere Filme, die wir so erwarten würden.
Wie war das bei dir, Hannah? Hattest du das Gefühl, da passiert, also, oder was waren deine Assoziationen auch mit anderen Filmen vielleicht? Oder gerade nicht?
Ich hatte nicht eine direkte Assoziation, aber ich hatte, weil ich eben nicht wusste, was mich erwartet, eben war auf einmal allein mit dieser Angst, was kommt jetzt, wenn man weiß, es soll über Auschwitz gehen, wohin geht er, wie weit wagt er sich an bestimmte Motive vor, geht es halt irgendwie um Leichenberge, in die Gaskammer, in die Öfen oder sowas, was sich ja manche Filme zuletzt wieder getraut haben oder das irgendwie nicht getraut haben, sondern einfach gemacht haben, weil sie nicht drüber nachgedacht haben. Und diese ganzen Ängste, was in so einem Film alles an Sachen ausprobiert wird, hatte ich auf einmal in mir so aufsteigen, dass ich dachte so, oh, was ist das jetzt für ein Film, möchte ich da hin, wo der mich hinbringt? Und das fand ich eigentlich einen tollen Moment, dass man nochmal alleine ist mit den Bildern, die man schon mitbringt und der Sound einen natürlich schon führt, aber ich hatte erstmal das Gefühl, ich muss jetzt auch erstmal selber klarkommen, welche Bilder ich eigentlich als Angstvorstellung mitgebracht habe und die waren dann ganz schnell aussortiert, weil man dann ja dann in diese Picknick-Szene einspringt, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war und in dem Moment, glaube ich, diesen Bruch, da habe ich schon angefangen, dem Film eher zu vertrauen.
Wenn du das jetzt so sagst, finde ich, das klingt ganz schön als Kritik. Da überzeugt es mich.
Ja, das ist ja manchmal so, dass die Erstwirkung und dann, ja, bei mir ging es ein bisschen ähnlich. Ich muss sagen, ich war auch so dieses Gefühl von, okay, erstmal passiert nichts und man, der Film weiß ja, dass man mit was, mit welchen Voraussetzungen man so einen Film guckt, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, und dann erstmal einen Schritt zurückzugehen und den Zuschauer, die Zuschauerin damit alleine zu lassen, fand ich auch erstmal ganz gut und eben gerade im Zusammenhang dann mit den ersten Bildern, die wir sehen. Und dann geht es ja relativ lange erstmal um diesen Alltag der Familie, um einen irgendwie sehr klassischen Familienalltag, in dem eben Sandra Hüller und Christian Friede ist, dass das Ehepaar zu sehen sind, wie sie irgendwie ihre Kinder pflegen mit der Hilfe von verschiedenen Hausangestellten, aber auch natürlich wieder, wie Rudolf Höss zur Arbeit geht, von der Arbeit wiederkommt. Und das Setting ist eben, ich meine, das muss man vielleicht an dieser Stelle kurz erklären. Es ist das Haus wurde mit verschiedenen statischen Kameras ausgestattet, sodass die Übergänge fließend gefilmt wurden. Also es hat dadurch diese Überwachungsästhetik, die es ja bekommt. Und die DarstellerInnen sich quasi frei bewegen konnten in diesem Haus. Und dann Jonathan Glazer, glaube ich, in einem quasi so einem Headquarters die ganzen Monitore hatte und sehen konnte, was passiert. Und das, ja, wäre jetzt vielleicht die nächste Frage, was hat diese Ästhetik mit euch gemacht? Diese sehr, ja, irgendwie distanzierte, aber auch so sehr, also fand ich zumindest sehr, dadurch sehr unheimlich dann doch auch wieder nahe, weil man kennt ja irgendwie diese Ästhetik, weiß ich nicht, von so Sachen wie Big Brother oder sowas, oder diese, man ist in so einer Position, in der man das Gefühl hat, man kann diese Leute überwachen und ist gleichzeitig distanziert. So ging es mir erstmal so ein bisschen als erste Wirkung. Wie war das bei dir, Sonja? Was waren so deine ersten, ja, wie hast du darauf reagiert, auf diese ersten Bilder oder auf diese Ästhetik um dieses Haus herum?
Ja, ich hatte so zwei Sachen, die sind aber noch vorher passiert am Fluss, also eben Schwarzbild, dann Fluss, Picknick, Landschaft, Leute draußen, und da ist schon dieses super scharfe Bild, glaube ich. Also es ist ja eben digitale Schärfe und kommt oder kam mir sehr, sehr häufig vor oder so fast schon überscharf. Aber ja, ich habe es nur erstmal zur Kenntnis genommen und dachte, ja, das will vielleicht jetzt das Vergangene mit dem Heute verknüpfen, auch über diese Überschärfe. Und das Zweite war dann aber sofort die Ausstattung. Und weil ich ja immer noch zu ergründen versuche, warum mich dieser Film eigentlich nicht berührt hat, obwohl er Stilmittel verwendet, wenn ich davon höre oder wenn ich drüber lese oder wenn ich andere Filme gesehen habe, die ähnliche Stilmittel verwenden, dass ich bei denen jeweils sehr begeistert war, warum mich das hier nicht gepackt hat, bin ich sofort bei der Ausstattung hängen geblieben. Und ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber ich möchte das mal schildern. Also zweites Bild, die stehen dann da am Fluss und man sieht gleich diese Badehose 40er Jahre, so eine klumpige schwarze Badehose, die man heute so nicht mehr tragen würde. Und Rudolf Höss hat ja diese scharfkantige Frisur. Seine Frau Hedwig hat dann auch später eine sehr absurde Frisur, wo so die Haare zu kleinen Kästchen gebunden werden. Und man hat sofort diese Ausstattung, die man halt ja zusammengesucht hat, aus dem, wie es damals so ausgesehen hat. So, also wir haben so die immer gleichen Gegenstände in diesen Häusern. Wir haben die immer gleichen Klamotten. Wir haben auf dem Schreibtisch von Höss diese grüne Schreibtischlampe, die es immer in diesen Filmen gibt. Und das hat mich aus irgendeinem Grund total rausgehauen, weil ich das alles schon 100 Mal gesehen habe. Wisst ihr, was ich meine? Und dass ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich wieder in einem Kostümfilm. Und damit bin ich gar nicht klargekommen, weil das dann schon wieder nichts mehr mit mir zu tun hat oder nichts mehr mit der Gegenwart zu tun hatte. Obwohl der Film ja vielleicht genau das erzählen will. Also das ist jetzt schon vorausgegriffen. Also die Ausstattung hat mich so weit abgeschaltet, dass ich dann nicht mehr emotional reingegangen bin. Und mit dem Big Brother-haften oder Überwachungsästhetik springen, das fand ich eigentlich ganz schön und schlüssig. Aber sagt ihr doch erstmal, ob ihr das nachvollziehen könnt.
Da bei mir gehört das so ein bisschen zusammen, weil ich das Gefühl hatte, gerade durch diese Ästhetik der Überwachung oder durch diese sehr dann irgendwie merkwürdige gleichzeitige Distanz und Nähe zu diesem Haus und zu diesem Alltag hatte ich, glaube ich, überhaupt keine Berührungsängste, was das Kostümige angeht. Also ich glaube, die Kostüme und die Ausstattungselemente hat man vielleicht schon 100 Mal gesehen, aber ich habe sie, glaube ich, noch nie sozusagen mit diesem Blick gesehen oder mit dieser filmischen Perspektive gesehen, weil sie ja schon deutlich anders funktioniert als jetzt so ein Continuity-Editing oder sowas, ne? Wo dann irgendwie, ne? Also wo es halt irgendwie hin und her geht in den Einstellungen und durch diese sehr, ja, sehr, sehr nüchterne und eben sozusagen nicht die Register wechselt, sondern immer irgendwie diese, ja, dieses Sezierende darin fand ich, das hat das irgendwie so verfremdet für mich, dass ich, glaube ich, mit den Kostümen oder dieses Kostümfilm Unbehagen nicht hatte. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Hanne.
Nee, mir ging es auch nicht so. Ich fand den Blick auch sehr häufig durch diese eben Überscharfe und dieses sehr helle, obwohl nur ein natürliches Licht verwendet wurde. Das ist ja ein anderes Stilelement für so einen komischen Sprung dann sorgt, wenn sie in der Nacht filmen wollten. Aber es gab halt eben kein Licht, keinen Sound in diesem Haus auch. Also wir waren wirklich ohne Crew unterwegs, die Schauspielerinnen und Schauspieler in dieser Art von Flüssigkeit, dass sie auch niemanden hatten, den sie mal anspielen müssen oder wo halt irgendwie geguckt wurde, wie ein Dialog sich zusammensetzt. Ich finde, das hat schon auch was mit eben diesem Erzählfluss gemacht. Aber ich fand halt der heutige Blick, der wird ja auch später nochmal aufgegriffen, dass man von heute darauf guckt, wenn es auch schon Wissen darum gibt, das ist eigentlich Geschichte, was wir angucken. Und gleichzeitig ist aber auch, finde ich, in dem Film eingeschrieben ist, dass es für die nicht Geschichte ist. Also dass das der Anfang immer noch von etwas ist, obwohl wir halt eben später 43 ja schon wissen, in 4 Jahren wird Hearst dann um die Ecke erhängt. Aber das weiß der Film nicht, beziehungsweise das Setting ist nicht eines, was halt eben schon sich selbst historisiert, sondern eigentlich zeigt, hier wollen die bleiben. Das ist das Paradies, ist der Ursprung tatsächlich für ein neues Deutschland oder eben neuer Lebensraum. Und ich finde, wie der das perspektiviert, dass das für die wirklich die Keimzelle von was ist und nicht schon eben aus unserem Blick heraus in der Abwicklung stattfindet. Das finde ich eine Spannung, die mir das halt, das Kostümige, gar nicht erst so als Eindruck hat entstehen lassen, tatsächlich.
Ja, bei mir hat sich das dann so in den Vordergrund gedrängt. Ich konnte das nicht mehr loslassen.
Ja, ich finde einen Alltag, ne? Ich glaube, das ist halt irgendwie das, was natürlich sehr im Vordergrund steht. Ich meine, es ist der Alltag und dann kommen Elemente ins Spiel, die das nochmal sehr stark, diese Trennung zwischen dieser Villa und dem Lager, was eben wirklich im Hintergrund ja auch immer im Bild zu sehen ist. Auf die Tonspur werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht bleiben wir nochmal kurz beim Bild und dann Hedwigs Mutter ist ja dann zu Besuch und kriegt eine kleine Gartenführung. Und da, finde ich, wird der Film dann sehr zum ersten Mal so sehr explizit, indem er eben auch die Mutter erzählt oder sich fragt, ob nicht die eine irgendwie jüdische Nachbarin vielleicht hier gelandet ist und da irgendwie sein könnte. Und da, finde ich, macht der Film ja schon sehr auf das menschlich-unmenschliche oder das die Kälte irgendwie, in der über menschliches Leben, was im Hintergrund eben vernichtet wird, gesprochen wird. Und das ist,
ich glaube, Raffgier als Moment nochmal einführt. Also, dass die Mutter dann sagt, sie hätte gerne die Häkelvorhänge der Nachbarin gehabt. Und später kommt es ja auch mal vor, dass Hedwig Hearst, also Sandra Hüllers Figur, einen Pelzmantel anprobiert von einer offensichtlich getöteten oder ermordeten. Und dieses Element, dass da auch eine Bereicherung stattfindet, dass man da auch Nutzen von hatte, von dieser Tötungsmaschine, finde ich, wird da zum ersten Mal auf angesprochen.
Bis zuletzt zur Asche, die man dann...
Genau, das Wort ist... Ja. Und dann gibt es diese Szene im Fluss, wo Rudolf Hirst sein neues Ruderboot ausprobiert und dann einen Kieferknochen oder so findet und dann ganz schnell seine Kinder eben rausholt. Also es ist so ein Moment der Erkenntnis, wo es aber nicht darum geht, was für Gräueltaten hier passieren, sondern eben das, was er und seine Kinder nicht sozusagen von den Konsequenzen betroffen sind.
Ja, und eigentlich eine fantastische Szene, weil die spielen in diesem Fluss, die Kinder, und müssen danach gereinigt und geschrubbt werden und man wäscht ihnen die Augen. Ja, damit sie nicht sehen, die Augen. Und es gibt ja verschiedene solche Sachen, wo ich auch dachte, ja, währenddessen konnte ich mich selber beobachten und nicht ganz verstehen, warum mich das jetzt nicht berührt. Aber hätte ich es als Text gelesen oder als Drehbuch, glaube ich, hätte ich gesehen, das sind eigentlich brillante Szenen, genauso wie ein Kind spielt mit Goldzähnen im Bett. Ja.
Ist das dann vielleicht so ein bisschen die Hauptfrage, ist das irgendein Film, der fühlen lassen möchte, oder ist das ein Film, der vielleicht eher eine Art Essay-Film ist oder eine Art Reflexion über das Filmemachen und Auschwitz? Also das habe ich mich zumindest gefragt. Ich habe relativ, also man liest ja viele sowohl kritische als auch emphatische Besprechungen, in denen sehr viel um Ideen geht und weniger ums Fühlen. Ich habe vorhin gesagt, ich hatte schon so ein bisschen dieses Uncanny oder dieses Unheimliche, auch die Dialoge, dieses Deutsch, was da gesprochen wird, diese Big Brother-Ästhetik, die haben schon was mit mir gemacht, wo ich sagen würde, das ist jetzt mehr als nur eine intellektuelle Auseinandersetzung. Aber vielleicht ist das so ein bisschen ja der Punkt, dass es vielleicht gar nicht darum geht, dass du etwas fühlen sollst, oder hattest du das Gefühl, der Film bringt dich schon, will dich zum Fühlen bringen, aber es ihm gelingt es nicht. Das ist ja immer was anderes.
Frage müsste man vielleicht auch gar nicht beantworten. Oder beziehungsweise die Diskrepanz dessen, dass ich an anderen Stellen das Gefühl hatte, er will mich zum Fühlen bringen, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Und zwar dann wiederum durch diese einbrechenden Sounds oder plötzlich wird die Leinwand rot. Und dann gibt es ja doch noch kleine andere Plot-Elemente. Ein Mädchen, was widerständische Handlungen aus führt und auf dem Gelände, wo Zwangsarbeiter Arbeit verrichten müssen, Äpfel versteckt, damit sie ein bisschen besser ernährt werden. Und das wird in einer ganz anderen Ästhetik erzählt. Und da hatte ich schon das Gefühl, der Film möchte jetzt mir etwas zeigen und mich in ein Gefühl bewegen.
Mhm. Ja, diese ästhetischen Brüche, was denkst du denn über die, Hanna? Die gibt es ja ein paar Mal. Also genau, du hast es beschrieben, ist das Mädchen, das ist in so einer invertierten irgendwie Infrarot-Wärmebildkamera aufgenommen, dass es so ein Negativ-Schwarz-Weiß-Ästhetik ist. Dann gibt es einmal diesen Moment, wo nach diesen Blumen eben das ganze Bild rot wird. Es gibt dieses Klavierstück, zu dem ein Gedicht eines Auschwitz-Überlebenden in den Untertiteln zu lesen ist, ja nicht zu hören ist. Was sind da deine Gedanken zu diesem eher offenen Umgang mit vielleicht auch anderen möglichen Ästhetiken?
Ich würde einen Schritt gerne zurückgehen zu dieser Verbindung oder der Nicht-Verbindung zwischen dem emotionalen und den intellektuellen Setzungen oder den ästhetischen Setzungen, weil das für mich das Wirkungsprinzip von Jonathan Glazers Film an sich ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, der hat nicht so viele gemacht, aber zum Beispiel bei Sexy Beast, seinem Erstling, das ist eine Gangstergeschichte, die eigentlich so um nur geht, so alter Pumpe muss nochmal aktiviert werden, noch ein letztes Ding drehen. Und das hat auf der Oberfläche so eine ganz glatte 90er-Jahre-Auslauf-Ästhetik von halt britischer Gangsterfilm, als alles ein bisschen slick wurde und Cool Britannia. Und gleichzeitig war das eigentlich ein Film über eine große Liebe. Der Gangster hatte sich zur Ruhe gesetzt und wollte mit seiner Frau einfach nur in Spanien ein schönes Leben am Grill haben. Und wie diese beiden Sachen so, also wie diese Liebesgeschichte, die wirklich total tief empfunden ist, diese Gangstergeschichte so unterspült hat, und dass das nicht zusammengekommen ist und diese Spannung eigentlich dadurch entstanden ist, dass es eigentlich eine Liebesgeschichte ist, wo diese Gangstergeschichte sich immer nur so dazwischen drängt und tatsächlich so aus dem Film auch wieder rausgedrängt werden muss, dachte ich, ist hier ähnlich aufgebaut, dass es schon eine sehr emotionale Ebene gibt durch den Sound, der mich immer wieder irgendwie sehr, sehr aufgewühlt hat. Es gibt ja wirklich Schüsse, Schreie zu hören und die Figuren im Film reagieren nicht drauf, weil sie noch nicht gehört haben. Der wurde ja wirklich, der Soundfilm wurde ja erst nach Abschluss der Filmdreharbeiten.
Also die Darsteller haben nicht gehört sozusagen.
Genau. Und diese Ebenen halt, manchmal fließen sie ja zusammen, würde ich sagen. Manchmal gibt es halt eben so einen Sprung, wenn es halt eben um diese Bereicherung geht oder wenn über neue Krematorien, die 24 Stunden lang offen haben, diskutiert wird, also die angebaut werden sollen. Oder mal Hedwig Hörst zu ihr Haus eingestellt, dass so, ich könnte doch ganz schnell dafür sorgen, dass deine Asche verstreut wird, wenn ihr was nicht passt und sonst. Es gibt ja immer schon so Verbindungen. Und diese kleinen Momente, die haben dann für mich immer wieder, die fand ich dann fast zu überdeutlich. Ich mochte ja gerne, wie sehr das halt aneinander vorbei inszeniert ist, weil mich das halt die ganze Zeit destabilisiert hat. Also ich habe mich in keiner der Ebenen so zurechtgefunden und das mochte ich als Gefühl sehr gerne.
Mhm. Ja, so überdeutlich habe ich auch gerade dran gedacht. Das war so ein bisschen das, was ich das am Ende dann nicht mehr gesagt hat, dass ich manche dieser Szenen auch mit der Asche und sowas dann fast so ein bisschen genau zu zugespitzt fand oder zu klar war dafür, dass der Film ansonsten ja sehr irgendwie sehr viel anbietet und sehr, sehr wenig sozusagen abschließend versucht zu sagen. Aber genau, vielleicht bleiben wir jetzt kurz mal beim Sound, weil du den auch schon angesprochen hattest. Ich habe eine Kritik von Patrick Holzapfel gelesen, der da sehr sozusagen auf diesem Punkt war, für einen Film, der sich so vor sich herträgt, dass er eben das Grauen nicht zeigt, nicht ins Bild setzt oder nicht repräsentiert, es dann aber quasi über den Sound ja irgendwie doch macht, ob das nicht ein komischer Umgang damit ist, weil Sound ist ja auch, Ton ist ja auch repräsentieren, so ist ja irgendwie nichts komplett anderes. Wobei ich ja das Gefühl hatte, dass es genau in diesem, dass er den Sound für eine andere Ebene nutzt als das Bild, das sozusagen, dass es ja auch eine Verdrängungsleistung geht und eben genau die Frage, wer hört hier eigentlich was und was hören wir vielleicht aus der Gegenwart, was hören wir als ZuschauerInnen, was, also ich fand das irgendwie schon eine komplexe Konfiguration mit diesem Sound, weil ich selber auch ein bisschen gemerkt habe beim Gucken, okay, wann höre ich da eigentlich was und wie sehr höre ich da hin und was macht das mit mir? Wie hast du denn diesen Soundteppich? Es gibt ja manchmal diese ganz dröhnenden tatsächlich Töne, oft gibt es ja tatsächlich immer nur so ein Grundrauschen, dann gibt es eben manchmal tatsächlich Schreie und Schüsse.
Ja, vermutlich fokussieren wir uns ja eben genau auf diese Schreie und Schüsse, weil wir ja sehr darauf achten, was sieht man denn jetzt von der anderen Seite? Da ist das Lager Auschwitz und was ist unser historisches Wissen? Was will uns oder was zeigt uns dieser Film davon? Und die Verdrängungsleistung der Figuren ist ja, das wollen wir alles ausblenden und dann hören wir nicht hin und wir hören da ganz genau hin. Eben, und es ist zu so einem Teppich verwoben, die Sounds aus dem Lager, das, was im Garten gesprochen wird, das, was da passiert, spielende Kinder und so weiter, ein großer Brei, wo man sich dann so seins rauspickt. Und ich fand es eigentlich ganz, ganz spannend gelöst, also weil es ja immer darum geht, was sind so die Limits of Representation, also wie das Darstellbarkeitsproblem, wie kann man denn überhaupt vom Holocaust erzählen und wie kann man denn überhaupt Bilder finden für so etwas? Und dann ja auch Filme machen ganz unterschiedliche Antworten versucht zu finden und das eben auf der Soundebene zu versuchen, ist auch nochmal eine andere Möglichkeit, vielleicht nicht ganz so aufdringlich. Andererseits ist der Teppich ja auch die ganze Zeit da gewesen. Und es wiederholt sich dann auch. Also Schüsse sind Schüsse und Schreie. Mehr so die Dauerbeschallung, glaube ich, die dann die Besonderheit dessen ausmacht. Nicht so ein Sound oder ein Bild, was man dann ewig erinnern würde, so der eine Sound, der einen dann verfolgt danach, sondern eben, also dieser alltägliche Teppich, der das war.
Simon Rutteler hatte diese Formulierung in seinem sehr langen Cargo-Text, so es geht nicht weniger um die Grenzen der Repräsentation als die Grenzen der Nicht-Repräsentation, weil der Film sozusagen schon davon ausgeht, natürlich, dass es da etwas Nicht-Repräsentierbares gibt, aber dann vielleicht trotzdem fragt, okay, aber was machen wir denn damit? Und in dem Sinne finde ich schon, ist es vielleicht eine Art von Neuanfang oder einem neuen Ansetzen, ne? Wie auch haben wir bei dem Schwarzbild am Anfang drüber geredet, ja, auch einem Versuch, was machen wir mit diesem Nicht-Repräsentierbaren, wenn wir es doch irgendwie zumindest in einen Film holen wollen, vielleicht nicht ins Bild holen, aber irgendwie in einen Film holen wollen. Und da finde ich eben diese anderen ästhetischen Register, die eben auch in Frage kommen, ne? Also diese Infrarotkamera mit dem Mädchen beschwört ja so ein bisschen irgendwie als einziges da sowas wie Widerstand oder wie eine Opferperspektive, man ja sagen könnte, die ja sonst im Film gar nicht vorkommt. Durch dieses Gedicht zum Beispiel, durch dieses das Rotwerden der Kamera, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist dann irgendwie so ein Zusammenbruch des Films selbst und irgendwie geht es jetzt hier nicht weiter und man stößt irgendwann irgendwelche Grenzen. Also genau, deswegen würde ich da nochmal so ein bisschen vielleicht drauf, warum gibt es diese Brüche immer wieder?
Aber einige starke visuelle Bilder hat er ja trotzdem, die sind nur total wohl dosiert, also die brennenden Schornsteintiere, ja nicht, die brennen stimmt, ja richtig, ja. Weil rund um die Uhr da verbrannt worden ist und dann sind Flammen rausgeschlagen. Das sind ja total drastische Bilder und dann wieder so in Anführungszeichen kleine wie Zähne oder ein Kieferknochen. Das ist dann eben nur sehr wohl dosiert und nicht eine ganze Erschießungsszene.
Ja, ich frage mich also, inwiefern traut der Film sich selbst zu sehr oder eben auch nicht, weil ich glaube, mir sind in der Rezeption dann manchmal ein bisschen zu einfach, ist mir zu einfach gemacht worden. Also es gibt ja auch kritische Stimmen, die so ein bisschen, also ich glaube, sowohl Richard Brody im New Yorker als auch Manuela Dargis in der New York Times haben so völlige, das ist einfach, der will irgendwie seine Indie-Credibility erhöhen und macht irgendwie Holocaust-Kitsch und so. Also es waren wirklich irgendwie sehr, sehr krasse Verrisse. Und dafür fand ich eben dieses irgendwie sich annähernde, versuchende, tastende ja irgendwie, eigentlich spricht dem ja so ein bisschen entgegen, weil ich schon das Gefühl hatte, so souverän finde ich ihn nicht oder vielleicht nicht mehr souverän, als jeder Film sich souverän gibt, denn sich traut, einen Film über dieses Thema zu machen.
Und man kann es nicht richtig machen.
Man kann es aber richtiger machen als andere. Also ich finde ihn auch schon autoritativ. Also es ist schon jemand, der, glaube ich, sehr genau weiß, was er macht. Und so, ich habe John Glazer auch interviewt, der kann dir alles erklären. Also da gibt es keine Unwägbarkeiten für ihn. Ich glaube schon, dass das wirklich alles sehr genau übersetzt ist und ich finde es halt eben dann auch manchmal eher problematisch, wie überdeutlich es wird, also wenn es auf einer Szene, die Familie soll ins Auto steigen, dann auf einmal von Hedwiges heißt Gas, 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 man müsste jetzt mal Gas geben, fand ich eher unangenehm auch in dieser Überdeutlichkeit. Ich hatte eine Szene, wo wir jetzt wieder bei diesen Sprüngen waren, als sehr ambivalent wahrgenommen, wo der Film dann in die Gedenkstätte Auschwitz, also in die Gegenwart springt. Das hat mir im Film zum Schluss total gefallen, weil ich da auch das Gefühl hatte, der destabilisiert sich selber. Was ist das eigentlich für eine Art von Gedenken, was der Film praktiziert? Was wird in dieser Gedenkstätte an Gedenken praktiziert? Da sieht man halt die Schaufenster, die Koffer, die Brillen, die Schuhberge von Auschwitz beherbergen. Und der Film, finde ich, durchaus die Frage aufwirft, macht er nicht dasselbe, wie halt eben die Putzfrauen eine Glasfront zu putzeln und nicht eigentlich das Leid, den Terror, den Genozid wirklich nahe zu kommen. Und vielleicht aber auch fragt, ob solche Gedenkstätten eigentlich das auflösen können, ob es nicht immer eine Nichtannäherung bleibt. Und Glaser sagte, das ist total affirmativ gemeint. Er findet, diese, was die da machen, richtig. Das ist einfach alles wichtig und ist nicht rum und sowas. Und trotzdem ist für mich diese Offenheit der Szene eigentlich das Starke, obwohl er, glaube ich, zu allem eine sehr genaue Erklärung hat und dann nicht so möchte, dass das so ambivalent vielleicht gelesen wird. Und also beziehungsweise er hat gesagt, es ist schon in Ordnung, aber ich glaube, die Setzung ist wirklich alle sehr stark. Der kann ja zu allem bei 9 Jahren Bearbeitung schon sehr genau sagen, was die Idee dahinter ist. Und sogar, die haben recherchiert, wie viele Schüsse am Tag zum Beispiel abgegeben wurden und haben das dann quasi berechnet, was in dieser Laufzeit des Films eigentlich eine Frequenz von Schüssen sein müsste, die man hört. Und so, also da ist es wirklich auch so eine wasserdichte Recherche, die mich immer auf dem Papier total beeindruckt. Ich finde es aber auch sehr gut, wenn andere sagen, das ist doch irgendwie egal für den Film.
Das ist ja die Frage.
Was ist sie an, die Ehrfurcht vor diesem Film stark anlesen, glaube ich. Und dann kommt man vielleicht aber raus und spürt sie nicht.
Ja. Aber die Offenheit eben macht es nochmal stärker, würde ich auch sagen, auch bei all den anderen Elementen. Wie, wer ist dieses kleine Mädchen mit den Äpfeln, die da widerständig unterwegs ist mitten in der Nacht?
Ja, auch dazu gibt's, es gibt einen längeren Text von Amy Herzog im Film Quarterly, den ich zumindest überflogen habe. Da macht sie eben auch den Punkt, dass es eigentlich der Film auch eine Einladung ist zu eigener Mehrrecherche, ne, weil sie dann auch eben gefunden hat, den historischen Hintergrund dieses Mädchens, den kennt man auch mit Namen, also die. Und sie aber auch den Punkt gemacht hat, vielleicht ist das aber für einen Film dann eigentlich zu wenig oder müsste er eigentlich dann doch vielleicht mehr erklären, anstatt das sozusagen nur hinzuwerfen.
Was mich da aber eben mehr gestört hat an dieser Geschichte mit diesem Mädchen. Das ist wohl auch tatsächlich das Fahrrad gewesen dieser Person, die diese Äpfel versteckt hat, was im Film auch zu sehen ist. Sie hat dieses Dokumentarische, also dieses Anrufen des Dokumentarischen, warum ist das alles so genau recherchiert, wenn es dann doch wieder Momente der Improvisierung gibt und so. Und ich war auch bei Gläser so irritiert. Ich hatte ihn dann gefragt, warum er keine Nahaufnahmen der Gesichter macht. Dann hat er gesagt, naja, das sind ja nicht die historischen Figuren. Was soll dieses Gesicht, die Anrufung des Gesichts sein? Und ich so, naja, aber es wird ja auch in der Nähe von Auschwitz gedreht und alles wahnsinnig genau rekonstruiert. Auch das Kanu, was man mal sieht, ist auch aus einer Familienaufnahme. Also es gibt so eine Fetischisierung auch des Dokumentarischen, die mir nicht so total einläuft.
Exakt, und das störte mich so an der Schreibtischlampe. Also eben, weil den Fetisch sehe ich in den Klamotten, sehe ich in der Ausstattung. Und der ist dann irgendwie so im Vordergrund. Ja. Mhm. Also es ist immer eine komische Mischung aus all diesen Elementen.
Wobei das für mich, glaube ich, muss ich da jetzt mehr drüber nachdenken, aber schon Sinn ergibt, eine Grenze zu ziehen sozusagen beim Menschlichen, ne? Oder sozusagen eine Grenze zu ziehen bei den konkreten Subjekten und menschlichen Körpern, weil das natürlich eben, glaube ich, schon darum geht zu fragen, wie kann es sein, dort zu leben und diesen Alltag zu begehen, der mit Vernichtung zu tun hat, und da auf der einen Seite sehr sozusagen ins Material zu gehen und auch in das Setting und dort drehen zu wollen und zu sagen, das ist ein realer Ort und auch, ne, diese am Ende dann irgendwie auch ins Heutige, in die Gedenkstätte zu gehen und zu sagen, das hat dort stattgefunden. Und auch, aber da zu stoppen, zu sagen, okay, das heißt jetzt aber nicht, wir gucken uns jetzt genau an, wie Rudolf Hass aussah und machen das in der Nahaufnahme, was er gefühlt hat und was er, also auf diesem psychologischen Ebene eben dann nicht mehr. Also da eine Grenze einzuziehen, finde ich jetzt erstmal schlüssig oder würde ich jetzt gar nicht so als Widerspruch sehen, wie ihr das vielleicht.
Ich habe mir währenddessen so ein Doc für das Szenario gewünscht. Nur noch Kreidestriche auf dem Boden. Also
wie sehr so mehr Verfremdung dann eigentlich.
Das finde ich totaler Unsinn, aber ich fände es interessant als Experiment. Ja.
Aber die SchauspielerInnen, da gebe ich dir jetzt wieder recht, Till, die haben ja gesagt, mussten auch mit dieser Situation so klarkommen, was sich auch in dieser Körperlichkeit geäußert hat. Also der Fokus auf den Körper ist schon schlüssig, weil zum Beispiel dann seine Rüller-Figur auch so eine Verhärtung hat und auch was Aufstapfendes, was halt irgendwie so ihren Weg halt irgendwie trampelt. Und man bei Hörst ja auch immer diesen weichen, schwabbeligen, einen weichen Körper sieht, der halt einfach auch nochmal klar macht, das ist ein Bürokrat gewesen. Der hat nicht den Schergen in der schmissigen Uniform geben müssen, den fällt auch immer nur in das, was du vielleicht aber sagen kannst, eine Fiktion ist von eben einem Film über Nazis, wie sehr die halt eben auch diesem Mann der Tat ideal nicht entsprochen haben. Ich finde, da macht der Film das dann schon auch mit dem Fokus auf die Körper wieder klar, was auch für eine Fiktion wir schon mal an Bildern mitdenken, wenn wir halt über die wirkungsmächtigsten Nazis nachdenken und uns sie vorstellen.
Ja, und er ist so schön zurückgenommen, ne? Also das ist ja eigentlich eher ein Film über Hedwig bzw. Sandra Hüller, ne? Also steht mir ja im Vordergrund und er ist so, wer ist eigentlich dieser Typ?
Ja, mit seinem Körper passiert ja auch schon was. Also die sind, ich finde auch diese Aufteilung Hauptdarsteller, Nebendarsteller, fand ich auch nicht schlüssig, aber eigentlich passiert schon auch viel mit seinem Körper. Also man sieht ja auch einmal dann so seinen Nacken, hab dann so gleich darum kontextualisiert, dass er an der Rampe steht in Auschwitz, weil er halt irgendwie so in den Himmel guckt und man hört so ein bisschen was, man sieht den Kragen seiner Uniform und dann dachte ich nur kurz so, jetzt ist man, glaube ich, im Lager selber drin, was man sonst nicht macht. Und man sieht aber nur halt eben diesen Nacken und wie er halt eben aus einer gottesähnlichen Perspektive schaut und
Stimmt, da war irgendwas, ja. Das war ungewöhnlich.
Naja, und dann ist er auch
dass er eine genehmigte Reaktion hat auch am Ende.
Genau. Das ist genau, ja. Das ist ja die quasi Zeitreise in unsere Gegenwart, die passiert ja in einem Moment, in dem er so diesen merkwürdigen Zusammenbruch hat und sich da irgendwie übergibt. Und dann guckt er ja so zur Seite und dann wird eben, gibt es diese Zeitreise.
Ja, er übergibt sich noch nicht mal, er versucht es, er wirkt.
Genau,
er
aber es kommt nichts.
Und aus ihm bricht ein Würgen, der Körper reagiert in irgendeiner Form, wo der Geist nicht reagiert und es kommt nichts raus. Genau. Und dann gibt es den Schnitt in die Gegenwart, ins heutige.
Und dann aber auch nochmal den Schnitt zurück auf ihn. Ne? Das ist dann das Ende des Films. Also der Film endet dann nicht in der Gegenwart. Und das hatte schon für mich, also ich habe das ist jetzt ein geklauter Effekt, aber den kann ich mich sehr wiedergefunden. The past has been rendered so immediate and familiar that at the end it is jarring to see it memorialized. Und ich finde, da habe ich mich schon wiedergefunden in diesem Effekt. Also diese erst sehr, sehr lange, ausgiebige und eben so durch diese irgendwie Überwachungsästhetik mir irgendwie auch nochmal anders nah als vielleicht andere Filme es versuchen, über identifikatorische oder über irgendwie anders filmische Mittel zu machen. Diesen Schnitt zu haben und dann wieder zurück, also das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht anders beschreiben, als das, was mit mir gemacht hat, aber ich fand den tatsächlich irgendwie sehr klug, dann doch nochmal irgendwie in diese Gegenwart zu gehen und diesen Ort nochmal, wie er eben heute auch, wie heute in ihm gearbeitet wird, auch Arbeit an dieser Erinnerung. Und eben vielleicht so ein bisschen auch sich zu fragen, was ist meine Rolle als Film gesprochen in dieser Erinnerungsarbeit.
Ja, ist ja auch so ein bisschen eine Rache an der Figur, fand ich auch gleichzeitig. Sie hat ja auch so eine Vorahnung, dass nicht Auschwitz für ihre Großtaten und ihr Eigenheim bekannt sein wird in unserer Gegenwart, sondern die US-Figur kriegt einen Vorgeschmack davon, dass das als Menschheitsverbrechen erinnert wird, was er dort verrichtet hat. Und das war, finde ich, so eine Genugtuung, die es der Film an dieser Figur gegönnt hat, wie sie auch eben diese Szenen des Widerstands auch was waren, was der Film für sich, glaube ich, gemacht hat oder was Glaser wollte, dass das in dem Film drin ist, damit nicht diese totale Hoffnungslosigkeit oder diese Erfolgserzählung, der Triumph dieses Ortes, der eigentlich in allem angelegt ist, weil das halt eben alles so kraftvoll, neu, gut ausgestattet, blitzblank wirkt, dass das nicht überwiegt als Eindruck.
Genau, und er wurde ja dann erhängt. Also das wird im Hals, fällt mir jetzt gerade auf.
Ja, vielleicht eine Frage an dich, Sonja. Es gibt diesen Film Aus einem deutschen Leben. Der ist mir jetzt schon mehrfach irgendwie untergekommen in auch Social-Media-Diskussionen zu Zone of Interest. Ich glaube vor allem, weil es eben auch um Rudolf Höss geht, aber ich glaube auch, weil er vielleicht ähnlich arbeitet. Ich habe es jetzt leider immer noch nicht geschafft, ihn mir anzugucken. Kennst du diesen Film und hast du da einen Bezug herstellen können durch diesen Umgang mit vielleicht dieser Figur?
Ja, von Theodor Kotulla von 77. Und Götz-George spielte Rudolf Höss und er macht es dahingehend ähnlich, also wenn ich das so erinnere, dann ist es auch schon länger her, dass ich den geguckt habe, dass eben auch diese sogenannte Banalität dieser Täterform rausgestellt wird, also jemand, der mit der Organisation beschäftigt ist, mit diesem managerhaften Planen, ganz viel Karrieredenken, vorankommen wollen, alles gut machen wollen, Sekundärtugenden, so Pflicht und Anstand und Ordnungsgefühl. Und da wird dann auch so dieses Familienleben am Lager gezeigt. Dem ist auch eine Ehefrau beigestellt. Bei Kotulla hat die noch moralische Bedenken. Das ist jetzt hier bei Zone of Interest nicht der Fall. Und die Kinder. Und was bei Kotullas Film auch, glaube ich, passiert und auch bei Zone of Interest. Es gibt ja dann nochmal Blicke auf diese Pläne, also wie die Öfen oder gestaltet sein sollen oder wie das Lager aufgebaut ist. Und ich weiß, dass mich damals diese Blicke auf die Pläne von Auschwitz irgendwie sehr ja sehr gekriegt haben. Also wieder so ein Sprung ins Dokumentarische. Und dass ich den damals sehr beeindruckend fand, den Film. Also auch in der Nüchternheit der Erzählweise keine große Szenenmusik und keine Emotionalisierung. Und George hat es auch, glaube ich, relativ zurückgenommen gespielt.
Hier gibt es jetzt auch diese Szene, wo es diese Ingenieure anreisen. Ne? Und dann sieht man ja tatsächlich auch die Pläne und wird die Frage diskutiert, wie man das effizienter gestalten kann und so.
Ja, es gibt ja diese mehrfach dokumentarischen Durchstechungen. Also zum einen wird dann zum Beispiel auch darüber geredet, dass Siemens ja auch gerade ein neues Werk in der Nähe von Auschwitz eröffnet hat. Und als dann Höss in Oranienburg ist, wird einmal noch so eine Teilnehmerliste der ganzen anderen Lagerkommandanten verlesen. Und ich finde, es macht mit der Präsenz dieser Namen sowas aus, es hält was fest, was über ihn hinausgeht und so Äquivalenzen nochmal in der Erinnerung schafft, dass das natürlich Auschwitz als Vernichtungslager schon eine besondere Stellung hatte, aber dass das ein Netzwerk war, was von vielen, vielen Leuten getragen wurde. Und ich fand das auch toll, dass das halt eben auch immer wieder diesen Moment des Festhaltens gibt, dass diese Namen genannt werden und das auch in der Vollständigkeit halt in dem Film so verankert wird.
Ja, was ich mich noch gefragt habe, also ich habe so ein bisschen geguckt, was waren auch so Kritiken, die herangetragen wurde an den Film. Und eine war so ein bisschen das natürlich, was nicht vorkommt im Film, weil es eben um das Bürokratische geht, um das irgendwie eine berühmte Banalität des Bösen, dass es hier nicht um Antisemitismus geht. Ne? Dass es geht sozusagen nicht um den, also es fehlt Rudolf Höss als wirklicher Judenhasser. Man sieht ihn eben als den normalen Alltagsbürokraten, der eben quasi ein Workaholic ist. Und es dadurch so ein bisschen inhaltsleer wird. Fändet ihr das eine valide Kritik oder würdet ihr sagen, darum, es geht dem Film eben um eine andere Facette oder um eine andere Dimension?
Ja, ich habe das auch. Also natürlich gibt es diesen Antisemitismus in Szenen. Also ja, du hättest gesagt, wo die Mutter sich fragt, ob die ehemalige Nachbarin jetzt vielleicht auf der anderen Seite ist, deren Vorhänge sie gern gehabt hätte, die Bereicherung an Hab und Gut und da keinerlei Skrupel haben. Also es ist schon sehr anzunehmen, dass diese Figuren stark antisemitisch sind. Bei Rudolf Höss selber, glaube ich, sind jetzt keine solchen Äußerungen im Film, erinnere ich zumindest nicht. Habe ich mich auch gefragt, wie das wäre, wenn man das schärfer erzählen würde. Ist es dann eher so, würde man eher versuchen, einen Kommentar zur heutigen Zeit herzustellen? Ist das wieder zu viel? Ich habe mir tatsächlich mehr Drastik gewünscht, aber das war ja allgemein mein Problem an diesem Film und vielleicht auch nur meins. Ich hätte das spannend gefunden, mal in diese Richtung zu gehen und so einen richtig bösen, giftigen Antisemitismus zu zeigen. Also so einen richtig vernichterischen, wir sehen ihn ja da, aber es wird dann doch nicht so ausgesprochen.
Ja, was vielleicht zu meiner jetzt erstmal letzten Frage führt, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist das Publikum für diesen Film? Denn wir sind jetzt ja irgendwie auch schon, haben schon eine, wie du hier vor allem weißt, ja, eine lange Geschichte der filmischen Auseinandersetzung mit dem Holocaust hinter uns. Es wachsen die neue Generationen an, die vielleicht auch andere Umgänge damit, das mediale Umfeld ändert sich. Also ich frage mich so ein bisschen, wie verorte ich so einen Film sozusagen auch in der heutigen Zeit und was das Gedenken an die Shoah und an den Nationalsozialismus irgendwie heute funktioniert. Ist das ein Film, der eher vielleicht darüber nachdenkt und eher so eine Art Archiv ist, der Umgänge mit dem Holocaust oder der tatsächlich ein neues Angebot macht, auch ein wirklich praktisches Angebot, das einen bestimmten Effekt haben will, vielleicht auch auf ein Publikum, was nicht mit einem ähnlichen Bildreservoir, wie vielleicht wir noch aufgewachsen sind?
Also einen Effekt haben will er ganz sicher. Fühle ich mal überhaupt. Also da hätte ich nicht so viel Mühe und Arbeit und Jahre da hineingesteckt. Jede Generation muss, glaube ich, ihre eigenen Filme wieder machen zum Thema. Und hier mischt er ja verschiedene Ansätze in einem Film und ist dabei sehr reflexiv und kennt all die Vorbilder vermutlich und weiß genau, was er macht und zitiert vielleicht auch verschiedene und hat sich also für diese Darstellungsform bewusst entschieden. Und das ist irgendwie, also ja, ich wollte sagen, immer löblich. Das ist so komisch, weil wie soll ich, also es ist auch komisch, einen Film danach zu bewerten, ob man jetzt in der politischen Bildung damit arbeiten könnte oder nicht und da gut reingehen könnte. Also es ist, ich habe da ganz komische, verschiedenste Gedanken dann zu sowas, wie ich sowas eigentlich bewerten sollte und steht mir das überhaupt zu?
Oder vielleicht noch ein bisschen umformuliert, ist dieser Film angewiesen auf seine Vorbilder, auch auf ZuschauerInnenseite?
Also er verlässt sich da drauf, würde ich schon sagen. Aber ich mag es auch, weil es so viele Filme gerade wieder gibt, die aus einer ähnlichen Phase heraus, man muss jetzt wieder was machen, zu NS entstehen. Auch als Hitlers Rosa Kaninchenstahl, da hat der Produzent gesagt, ich will so einen Film, den meine Kinder jetzt gucken können, weil da gibt es gerade nichts, was kindgerecht ist.
Super.
Und auch der Film von Julia von Heinz, der auf der Berlinale lief, Treasure, da geht es auch um eine Geschichte, ein bisschen heutiger erzählt, aus dem Gefühl heraus, das muss man jetzt wieder neu erzählen. Und ich dachte immer nur bei Zone of Interest, dieses Drängen, das muss ich machen und ich habe diesen Zugang zu, das finde ich da total schlüssig, weil einerseits dann halt auch wieder alles voraussetzt, was man halt irgendwie von Leuten, die da halbwegs kritisch sind, voraussetzen kann. Es kommt keine Tafel zum Schluss, wo nochmal erzählt wird, wie viele Menschen in Auschwitz umgebracht wurden, was mit Höss passiert ist und sowas. Und das entlässt einen auch wieder in eine Wissensgegenwart. Und was ich jetzt an alten, neuen Filmen gesehen habe zu dem Thema, das setzt so niedrig an, das setzt an wirklich noch nicht mal Verständnis dafür an, dass Leute mit Zügen nach Auschwitz gebracht wurden. Also das soll nicht mal halt irgendwie voraussetzt, dass, also es gibt eine Szene in diesem Julia von Heinz Film, er spielt 1991, polnischer Auschwitz-Überlebender geht mit seiner amerikanisch gebürtigen Tochter nach Polen und sie kauft Zugtickets. Und er will nicht in den Zug einsteigen in Warschau. Und sie weiß nicht warum. Und das Publikum soll es, glaube ich, auch nicht wissen. Oder sie denken, das Publikum kann sich nicht denken, warum ein polnischer Auschwitz-Überlebender in Polen nicht in den Zug steigen will. Und das wird dann zum Schluss aufgelöst. Wo das ist aber, also wenn man so tief ansetzt, dann kann auch wirklich nur, also wenn man das für ein Publikum so dumm hält, dann kann auch nur ein dummer Film rauskommen, wenn das die Pointe ist, dass jemand erkennt, ha, die wurden mit den Zügen in Mann. Und das ist für mich immer wieder die absolute Negativfolie. Das ist vielleicht auch schon zu low gestapelt oder sowas, aber da zu sehen, dass dieser Film Zone of Interest dieses Vorwissen eigentlich voraussetzt, finde ich dann schon wieder sehr lobenswert. Wir loben jetzt.
Also, ne? Ja, das ist schon eine
Kunst. Ja, komisch. Ein
ja, eben. Und delikat. Also, dann auch so zu rekurrieren oder damit zu spielen, dass man natürlich sich erinnert an das Mädchen im roten Mantel aus Schindlers Liste und am Ende haben wir den umgekehrten Blick durch den Spion der Gaskammer. Also das hat man ja in anderen Filmen dann eher gesehen, so der Täter oder die Täterseite guckt ins Innere und hier haben wir den Blick durch den Spion das erste Mal von innen nach außen. Und also das sind ja Bilder, die wir kennen und die wir dann sofort aufrufen. Das finde ich immer ganz schön, wenn dann diese ganzen Ebenen noch so mit bespielt werden.
Also was ich da auch toll daran finde, ist dann über die einzelnen Mittel, die stilistischen Mittel haben wir ja schon viel diskutiert, aber es ist auch ein Film, der das ja auch sehr stark hervorhebt. Das kann man auch irgendwie doof und ostentativ und so finden, aber das finde ich auch ein Film, an den ich das total anschließt, dass man über die filmischen Mittel diskutieren muss. Mhm. Und viele immersive, emotionalisierende Filme spielen darüber hinweg. Man muss erstmal halt irgendwie schlucken, man leidet mit, man ist auch vielleicht abgestoßen von Leichenbergen oder sonst was, aber man reagiert auf vor allem der affektiven Ebene oder ärgert sich darüber, dass man affiziert wurde. Und das finde ich bei Zone of Interest das Tolle und auch irgendwie dann noch wegweisender, dass man immer sehr genau sagen muss, was dieses Mittel mit einem macht und der Film einen herausfordert, das auch klar zu benennen. Und deshalb finde ich ihn halt eben auch so wichtig, weil er halt auch dann wieder auf die anderen Filme zurückstrahlt und klar macht, was die halt eben anders machen und wie sie versuchen, ihre filmischen Mittel auch irgendwie so zu verbergen oder zu verwöhnen oder halt eben in so einem Geläufigen auch zu verstecken.
Genau.
Ja, und ich glaube, damit sind wir am Ende dieses unserer Filmbesprechung für heute. Wollen natürlich aber euch nicht entlassen, ohne wie immer noch ein paar allerletzte Hinweise hier nach draußen zu strahlen. Was habt ihr denn mitgebracht? Was empfiehlt ihr gerade? Was gibt es zu gucken? Was gibt es zu lesen? Wo muss man hingehen? Sonja, fang du doch mal an.
Ich hätte mitgebracht den Gedanken, dass man in die Dreiseit-Mediathek kicken könnte, weil da läuft jetzt gerade aktuell noch ein Tag, Bericht aus einem deutschen Konzentrationslager 1939, so der lange Titel, des NDR-Fernsehfilms von Egon Monk von 65, den ich auch sehr spannend finde, der eben noch vor den Vernichtungsbeschlüssen einen Konzentrationslager-Alltag zeigt. Also auch wieder dieses Alltägliche herausstellt, diese bürokratischen Abläufe, aber auch die Abläufe der Schikane und der Dehumanisierung und der Bestrafung und der Vernichtung. Und nebenan feiern die Leute und der mich auch, beziehungsweise Zone of Interest hat mich an einige Szenen aus einem Tag erinnert und der auch mit der Tonspur ganz spannend arbeitet. Den würde ich empfehlen.
Ja, vielen Dank. Anna, wie ist es bei dir? Was hast du noch für einen Hinweis?
Nee, mach du mal. Ich habe was okay. Lustiges.
Okay, du willst das zum Schluss. Ja, alles klar, sehr gut. Ich bin mal wieder langweilig und empfehle eine Veranstaltung im Arsenal. Allerdings tatsächlich eine besondere, denn der jüngste Film von Kelly Reichardt, oder hat sie noch einen gemacht danach? Nee. Showing Up, der leider nie hier im Kino zu sehen war, läuft einmalig am 16. März im Arsenal. Ich habe den in den USA mal gesehen letztes Jahr. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Und am 14. März, jetzt am Donnerstag, startet der neue Film von Katrin Corsini, Die Rückkehr, über den ich auch noch einen Text schreiben muss, die Tage. Auch sehr zu empfehlen. Jetzt darfst du rausschmeißen, Hanne.
Das ist auch gar nicht so lustig, merke ich eigentlich. Es geht um die große MeToo-Serie aus Frankreich. Vielleicht habt ihr es verfolgt, dass dort die Schauspielerin und Regisseurin Judith Courtebeche für Aufsehen gesorgt hat mit der Enthüllung, dass sie als 15-Jährige halt mit einem 39-jährigen Regisseur zusammen war und dann auch den Namen genannt hat. Das hat sie in einer Serie verarbeitet, die sie gedreht hat, ohne erst mit diesem Namen zu nennen. Den Namen hat sie nachgereicht. Benoît Jacquot ist das. Und diese Serie ist in der Arte-Mediathek verfügbar. Sie heißt Icon of French Cinema, was eine selbstironische Bezeichnung ist, weil Gutrèche in die USA gegangen ist als jüngere Schauspielerin und dort wirklich so B-Movies gedreht hat, wieder nach Frankreich zurückgekommen ist und das auch in dieser Serie als eine Ebene erzählt, wie sie halt jetzt als ein bisschen eher B- bis C-Star sich in der französischen Filmszene zurechtfinden muss, eine Tochter hat, die 17 ist. Und sie erinnert sich dann daran, wie sie selber mit 15, 16 in die französische Filmszene eingetaucht ist und was für Männer ihr da begegnet sind. Und auf der zweiten Ebene ist es hart anzugucken, was mit dieser 15-Jährigen passiert, weil die wirklich ein Kind ist. Und sie jetzt halt eben gleichzeitig ironisiert, wie sie sich in der französischen Filmszene als Pseudo-Icon of French Cinema nun behaupten muss. Und diese ja, widerstrebenden Erzählstränge sind über 6 Folgen, finde ich, ziemlich bemerkenswert verbunden.
Icon of French Cinema bei Arte. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wie immer, folgt, bewertet, liked, empfiehlt uns weiter, alles mögliche. Feedback an podcast@kritik.de. Ich bedanke mich sehr herzlich für Gastgeberschaft und Teilnahme bei Hanna Filatzek. Danke, Hanna.
Dankeschön.
Und ganz besonders bei Sonja M. Schulz. Sehr schön, dass du dabei warst, Sonja.
Sehr gern.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.
Framing, der Filmpodcast von kritik.de.